Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, gerade hatte Jesus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern über seinen Tod gesprochen. Da beginnen sie, über ihre Rangordnung zu streiten. Statt mit ihnen zu schimpfen, greift Jesus das auf und sagt über die irdischen Machtverhältnisse: Die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Diese nüchterne Analyse gilt seit Beginn der Menschheitsgeschichte bis heute und nicht nur für Autokraten. Auch in Demokratien gilt oft Machterhalt als oberstes Prinzip. Und man versucht, die Spielregeln so zu gestalten, dass sie zu den eigenen Gunsten ausfallen. Wir konnten das erst kürzlich bei der Entscheidung des Bundestages über die Wahlrechtsreform beobachten. Jesus aber resigniert nicht vor den Gegebenheiten. Er erklärt stattdessen seinen Jüngern das Kontrastprogramm des Reiches Gottes und sagt: Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Das hatte er den Jüngern soeben vorgelebt, als er ihnen beim Abendmahl die Füße wusch. Er macht damit deutlich, dass das Reich Gottes inmitten der Machtverhältnisse dieser Welt wächst und sich entfaltet. Doch dies geschieht nur auf dem Weg des Dienens und des Leidens. In einer ähnlichen Spannung steht unser heutiger Predigttext, der rund 550 Jahre vor diesen Worten Jesu entstand. Das Königreich Israel war 926 vor Christus in ein Nordreich Israel und das Königreich Juda zerfallen. Etwa 200 Jahre später wird das Nordreich von den Assyrern besiegt und verschwindet von der Landkarte. Rund 100 Jahre danach unterwirft der babylonische König Nebukadnezar das verbliebene Reich Juda und führt einen Teil der Führungsschicht nach Babylon. Nach einem Aufstand gegen Nebukadnezar zerstört dieser im Jahre 587 vor Christus Jerusalem und den Tempel. Ein Großteil des Volkes geht in die Gefangenschaft und von denen, die im Land bleiben dürfen, fliehen die meisten später nach Ägypten. Nach rund 600 Jahren ist das Volk Israel zwischen den Großmächten zerrieben und wieder ohne Land. Doch auch in dieser Katastrophe sendet Gott immer wieder Propheten mit seinem Wort der Hoffnung und Verheißung. Und dann geschieht es, im Jahre 539 vor Christus erobern die Perser Babylon, ihr König Kyros ordnet an, dass die Juden wieder in ihr Land ziehen und den Tempel und Jerusalem aufbauen dürfen. Doch was für eine armselige Truppe. Rund 42.000 jüdische Männer mit ihren Familien kommen in ein Land, das über Jahrzehnte kaum bestellt oder fremd besiedelt worden ist. Städte und Dörfer liegen in Trümmern oder werden von anderen Volksgruppen bewohnt, die ihnen feindlich gegenüberstehen. Und so kommt der mit Jubel und Elan begonnene Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels rasch zum Erliegen. Erst rund 20 Jahre später wird er unter der Verkündigung der Propheten Haggai und Sachaja wieder aufgenommen. Und in diese notvolle Zeit hinein spricht unser heutiger Text eine machtvolle Verheißung. Wir hören die Worte aus Sachaja 9, die Verse 9 und 10. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und Vater, nun lass uns verstehen, was du durch dieses Wort für unser Leben und unseren Alltag uns sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, als Sachaja diese Worte spricht, hat das Volk wenig Grund zur Freude und erst recht nicht zum Jauchzen. Die Situation im Land ist desolat und von einem König ist weit und breit nichts zu sehen. Sachajas Verkündigung insgesamt aber ist voller Hinweise auf den Messias und auf Gottes endzeitliches Handeln. Einige davon werden im Neuen Testament und von Jesus selbst aufgegriffen. Und auch diese Prophetie wird in der jüdischen Tradition als Messias-Verheißung verstanden und im Neuen Testament zitiert. Die Evangelien berichten, wir haben es gerade gehört, wie Jesus nur Tage vor seiner Kreuzigung auf einem Eselsfohlen nach Jerusalem einreitet. Das Volk sieht darin offenbar die Erfüllung der Verheißung und begrüßt Jesus mit dem Königspsalm 118. Wir wollen Sachajas Worte unter fünf Überschriften näher betrachten. Erstens, das Kommen des Königs. Zweitens, die Gerechtigkeit des Königs. Drittens, die Hilfe des Königs. Viertens, die Demut des Königs. Und fünftens, die Friedensherrschaft des Königs. Das Erste, das Kommen des Königs. Siehe, dein König kommt zu dir. Es dürfte nicht leicht sein, ich habe es noch nicht probiert, einen Termin bei der Kanzlerin oder beim Bundespräsidenten zu bekommen. Verglichen mit den orientalischen Herrschern zur Zeit des Alten Testaments ist das aber vermutlich ein Kinderspiel. Anders dieser König. Sachaja spricht nicht nur davon, dass Israel wieder einen König haben wird, sondern dass dieser verheißene König zu ihnen kommt. Das kennzeichnet die Messias-Verheißungen im gesamten Alten Testament. Gottes Gesalbter kommt. Und das gründet im Wesen Gottes. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Nähe, der Beziehung. Das zeigt sich schon in der Schöpfung, wo Gott im Garten wandelt und wo er das Gespräch mit den Menschen sucht. Und es setzt sich auch nach der Abkehr der Menschen von Gott fort. Gott verlässt den gefallenen Menschen nicht, sondern er spricht ihn immer wieder an. Das ganze Alte Testament hindurch ist er unterwegs zu den Menschen. Er warnt Kain in seinem Zorn und schützt ihn selbst, nachdem der seinen Bruder ermordet hat. Er beauftragt Noah, die Arche zu bauen. Er steigt hinab, den Turmbau zu Babel zu besichtigen. Er besucht Abraham, erscheint Mose, redet zu David und Salomo, beruft Propheten, um sein Volk zu lehren. Sogar in ihrem selbstverschuldeten Exil lässt Gott sie nicht im Stich. Gott ist unterwegs. In Jesus kommt schließlich der verheißene König, kommt Gott selbst in diese Welt. Und darum heißt es im Johannesevangelium Kapitel 1, er kam in sein Eigentum und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und doch bleibt sein Königtum verborgen, sodass Pilatus im Gericht zweifelnd fragt, also bist du doch ein König? Das wird nur dem deutlich, der sich auf Jesus einlässt. Jesus will nicht ein König sein, sondern, wie Sachaja sagt, dein König. Er will persönlich zu uns kommen. Und darum sagt er: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Jesus wartet auf unsere Reaktion. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. Denen gilt schon heute der Ruf: Freue dich sehr und jauchze. Das zweite, die Gerechtigkeit des Königs. Dein König kommt, ein Gerechter. Gerechtigkeit meint in der Bibel ein Leben, das dem guten Wesen und Willen Gottes entspricht. Gerechtigkeit war im Alten Testament die vornehmste Pflicht der Könige Israels, und das Volk war in seinem alltäglichen Handeln zur Gerechtigkeit berufen. Gerechtigkeit zeichnet auch den Messias aus, der als gerechter Spross des Hauses David sein Reich durch Recht und Gerechtigkeit bauen wird und der die Armen richten wird in Gerechtigkeit. Sachaja verheißt einen gerechten König. Und eben diese Gerechtigkeit bezeugt das Neue Testament von Jesus, und zwar auch in der Haltung seiner Gegner. Als er die Führer des Volkes fragt: Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Schweigen sie. Die Frau des Pilatus warnt ihren Mann in der Gerichtsverhandlung: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Und der die Kreuzigung beaufsichtigende römische Offizier bekennt nach Jesu Tod: Dieser Mensch war ein Gerechter. Voll Staunen begreifen die ersten Christen, dass Jesus in seinem Leben, Sterben und Auferstehen die von Gott geforderte Gerechtigkeit für alle Menschen erfüllt hat. Paulus sagt: Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Und Petrus schreibt: Christus hat für unsere Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. In Jesus gilt: Gott ist gerecht und macht den gerecht, der aus Glauben an Jesus lebt. Die Ungerechten, die aus Glauben gerecht werden, das sind wir, ich und du, wenn wir dem gerechten König vertrauen. Das dritte, die Hilfe des Königs. Dein König kommt, ein Helfer. Die Bibel quillt über von Versen, die Gott als Helfer zeigen. Und diese Fülle macht überdeutlich, wie sehr ihm daran gelegen ist, uns Menschen in und aus unseren Nöten zu helfen. Gott brennt darauf, sich unser zu erbarmen. Zur Zeit Jesu war neben der hebräischen Fassung des Alten Testaments auch eine griechische Übersetzung in Gebrauch, die Septuaginta. Und diese gibt das Wort Helfer mit Soter wieder, was auch Retter, Erlöser bedeutet. Diesen Wortstamm verwendet auch das griechische Neue Testament mit Blick auf Jesus. Der Engel kündigt Josef die Geburt Jesu an mit der Aussage: Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Die Weihnachtsbotschaft an die Hirten lautet: Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das Neue Testament macht vielfach deutlich, dass sich Sachaias Botschaft vom Helfer in Jesus, dem Retter, erfüllt. Und diesen Anspruch Jesu verstanden auch seine Feinde. Als er hilflos am Kreuz hängt, da spielen sie mit ihrem Spott auf diese Prophetie an und sagen: Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König der Juden. Sie sind in ihren Vorstellungen von Gott und dem Messias zu festgelegt, um begreifen zu können, was Johannes später schreibt: Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Auch sehen Sie nicht, dass sich in Jesu Tod am Kreuz noch eine andere Prophetie aus Sacharja erfüllt, nämlich: Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Jesaja Kapitel 53 sagt: Er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Mit wir meint er auch uns, dich und mich. In Jesu Tod am Kreuz breitet Gott seine Arme weit aus, damit wir den Weg aus der Gottesferne in seine rettende und helfende Gegenwart laufen. Der Helfer und Retter ist da, auch für uns. Das vierte, die Demut des Königs. Der König kommt arm und reitet auf einem Esel. Das hebräische Wort für arm bedeutet auch niedrig oder demütig. Armut, Elend, Erniedrigung, das kannte das Volk doch nun zur Genüge. Bräuchten sie nicht einen König, der endlich aufräumt mit dem Gegner und der ihnen Luft verschafft? Der Gott der Bibel hat eine Schwäche für die Schwachen. Und er erbarmt sich gerade der Geringen und Armen. Er kann sogar einen glimmenden Docht und ein geknicktes Rohr gebrauchen. Doch geht er dabei selbst den Weg der Demut. In Jesaja 53 heißt es: Der Gottesknecht wuchs auf als Wurzeltrieb aus trockenem Boden, ohne schöne und edle Gestalt, verachtet und von den Menschen gemieden, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jesus Christus geht diesen Weg der Niedrigkeit zu Ende. Er kann mit Fug und Recht von sich sagen: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dabei heißt Demut nicht, gering von sich zu denken. Das hat Jesus nie getan. Demut im biblischen Sinne heißt: Ich bin mir Gottes und meiner selbst bewusst. Ich sehe mich selbst mit Gottes Augen und nehme den von Gott mir zugewiesenen Platz ein. Jesus weiß, dass sein Platz beim ersten Kommen in diese Welt der des Dieners ist. Er weiß, dass er in Jerusalem einreiten soll, aber er tut dies nicht hoch zu Ross. Er erfüllt die Prophetie Sacharjas und wählt das Eselsfüllen, das Niedrige, das Alltägliche. Und selbst das muss er sich noch leihen. Beim letzten Abendmahl übernimmt er sogar den Sklavendienst und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und darum, sagt Paulus später im Philipperbrief, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Billiger war die Rettung dieser verlorenen Welt nicht zu haben. Doch Paulus fährt fort: Darum hat ihn Gott über alle erhöht, damit alle ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder bekennt: Jesus Christus ist der Herr. Es ist gut, dies jetzt schon einzuüben. Denn auf die Niedrigkeit dieses Königs folgt als fünftes die Friedensherrschaft des Königs. Er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein, bis an die Enden der Erde. Als Gott die Welt erschuf, war sie ein Ort des Friedens. Sie wird es wieder sein, wenn Jesus wiederkommt, sein Friedensreich aufrichtet und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Der Gott der Bibel ist, so heißt es, ein Gott des Friedens. Die Bibel bezeugt, der Herr ist Frieden. Er gibt einen Bund des Friedens. Er wird sein Volk segnen mit Frieden. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Frieden. Und die Gemeinde Jesu soll vereint sein durch das Band des Friedens. Zugleich aber sagt Jesaja, die Gottlosen haben keinen Frieden und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Wenn Gott Frieden ist, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir ohne Gott keinen Frieden haben. Ohne ihn hangeln wir uns bestenfalls von einem Waffenstillstand zum nächsten. Aber Frieden haben wir nicht. Wir brauchen zuallererst den Frieden mit Gott. Und darum trägt der Gottesknecht in Jesaja 53 die Not unserer Gottesferne, auf dass wir Frieden hätten. Und weil Jesus diesen Frieden mit Gott stiftet, lautet sein Beiname Immanuel. Gott ist mit uns. Und darum singen die Engel bei der Geburt Jesu, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Durch Jesu Tod haben wir Frieden mit Gott, weil er uns mit Gott versöhnt hat, als wir noch Feinde waren, schreibt Paulus. Er ist unser Friede, er spricht uns diesen Frieden zu durch das Evangelium des Friedens. Dieser Friede aber wächst nur dort, wo Jesus, der Friedenskönig, Herr ist. Er will unseren Unfrieden mit seinem Frieden zur Ruhe bringen. Zacharias Worte ergehen inmitten der Not seiner Zeit. Und mitten in die Not seiner Zeit hinein wird Jesus geboren. Seitdem hat sich äußerlich nicht viel verändert. Die Gewalttätigen herrschen weiterhin. Doch inmitten dieser Machtverhältnisse wächst das Reich Gottes. Der verheißene König ist da. Er will uns seine Gerechtigkeit schenken, uns seine Hilfe zuteil werden lassen, uns demütig dienen und Gottes Frieden in unser Leben legen. Wer Jesus als König willkommen heißt, für den gilt schon heute: Freue dich sehr und jauchze. Amen.